Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Valerie Höhne, leitende Redakteurin im Dossier der Süddeutschen Zeitung und verantwortlich für den täglichen Morgen-Newsletter dort. Der heißt Platz der Republik. Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Frau Höhne, Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Interview im Stern gegeben und er hat sich darin für eine weibliche Bundespräsidentin ausgesprochen. Jetzt sind wir beide noch nicht 40, wir dürfen also nicht antreten. Schade eigentlich. Und Gesine Schwan in der SPD, von der SPD hat es schon zweimal versucht. Ich nehme an, die wird es vielleicht jetzt nicht noch ein drittes Mal versuchen. Wer wäre denn aus Ihrer Sicht eine gute Bundespräsidentin?
Jemand, der ja in dem Kontext irgendwie immer mal wieder genannt wurde, ist Rita Süssmuth von der CDU. Die ist aber inzwischen 87 Jahre alt.
Also die erste Bundestagspräsidentin war das, ne?
Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich in dem Alter noch Bundespräsidentin werden würde. Es gibt natürlich Menschen, die sich das, glaube ich, für sich selber ganz gut vorstellen können. Ein Name, der mir da einfällt, ist sicher Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Ob aber eine Grüne Bundespräsidentin wird, ist auch die Frage. Die Grünen haben ja Frank-Walter Steinmeier unterstützt, könnten natürlich dann sagen, nun ja, wir möchten jetzt auch Unterstützung. Aber also es gibt da, ansonsten fällt mir im Moment gar niemand ein, aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele tolle Frauen, die bestimmt einen tollen Job machen würden.
Mir kam noch Julie C. in den Kopf. Ich meine, die ist bis jetzt irgendwie jetzt nicht wirklich in der Politik gewesen, ist aber eben juristisch ja sehr bewandert. In Brandenburg natürlich sonst auch bekannt durch ihre Bücher. Äußert sich oft einfach sehr politisch. Vielleicht ja auch nochmal so out of the box denken.
Stimmt, ist natürlich ein bisschen kontrovers. Also, aber es wäre natürlich eine sehr interessante Wahl, vielleicht auch gerade für die Union, sie zu unterstützen. Ja, also ich glaube, es gibt da, wir kommen jetzt schon in diesen 2 Minuten auf ganz viele Namen.
Und Sie können ja gerne weiterdenken, liebe Hörerinnen und Hörer, von wo auch immer Sie zuhören. Wir schauen heute wie immer auf die Nachrichten, die diesen Tag heute prägen. Und schön, dass Sie dabei sind. In der Berichterstattung geht es gerade viel um die AfD. Heute steht der Thüringer AfD-Chef Höcke vor dem Landgericht in Halle. Er soll in einer Rede eine verbotene Losung der SA verwendet haben und ist wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angeklagt. Und gestern hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden, dass der Bundesverfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. In dieser Gemengelage ploppt eine ganz bestimmte Diskussion jetzt wieder hoch, nämlich die Frage, ob die AfD verboten werden sollte. Bundesjustizminister Marco Buschmann, der sagt, der Weg vom Urteil gestern führe aber nicht automatisch zu einem Verbotsverfahren der AfD. Das solle man nur anstrengen, wenn man sich sehr sicher sein kann, dass das auch erfolgreich wäre. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, Valerie Höhne von der Süddeutschen Zeitung. Frau Höhne, sind Sie da der Meinung des Bundesjustizministers? Lieber kein AfD-Verbotsverfahren, jetzt zumindest?
Ich bin da ambivalent, muss ich sagen. Ich finde, dass diese Möglichkeit wirklich sehr ernsthaft diskutiert werden muss. Denn ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diese Möglichkeit aus Gründen geschaffen und nicht aus dem Grund, um eine mögliche NPD verbieten zu können, die 5000 Mitglieder hat, sondern um, wenn die Demokratie gefährdet ist, ein Mittel in der Hand zu haben, um sie zu schützen. Und das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik. Ich glaube, die AfD ist in Teilen ja bereits gesichert rechtsextrem. Es könnte sein, dass die ganze Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, muss man darüber sehr, sehr ernsthaft reden. Denn es ist natürlich wünschenswert, die AfD politisch zu bekämpfen. Das ist das wünschenswerte Szenario. Und dennoch muss man sehen, wenn die Demokratie gefährdet ist, muss man auch zu diesem schärfsten Mittel greifen können.
Obwohl ich das Argument zu sagen, diese Partei kann ein mögliches Verbotsverfahren noch mehr nutzen, um sich als Opfer darzustellen, um sich als Opfer dieses Staates darzustellen, den sie ja auch jetzt schon verbal oft delegitimiert, da gebe ich Ihnen recht. Ja, dass das passieren kann, finde ich schon relativ stark.
Natürlich wird das passieren. Ich glaube, da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Dennoch, es gibt ja Beispiele beispielsweise aus Griechenland, wo die rechtsextreme Partei Morgenröte nicht verboten wurde, nicht in Gänze, sondern ihr die Finanzierung entzogen wurde. Und das ist aber trotzdem so, dass das gekoppelt ist an eine Verfassungswidrigkeit. Natürlich wäre sowas vielleicht auch ein Weg, wenn man die Verfassungswidrigkeit der AfD feststellen würde, zu sagen, man entzieht ihr die Finanzierung, dann ist es kein komplettes Verbot, sondern eben dann wird ihr eben die Grundlage entzogen, weil jede Partei braucht Geld. Das wäre aus meiner Sicht auch nochmal ein interessanter Gedanke.
Jetzt ist es ja aber so, dass die Einstellungen, die die AfD einerseits propagiert und befeuert, in der Gesellschaft aber auf den Boden treffen. Ne? Das heißt, selbst wenn die AfD keine Grundlage mehr hätte, sei es finanzieller Art oder eben AfD-Verbotsverfahren liefe, dann ist es ja nicht so, dass plötzlich die rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung schnipp weg sind.
Okay, aber die rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung, die ändern sich auch schnell. Also wenn man sich die Mittelstudie der Universität Leipzig in den vergangenen Jahren anschaut, dann hatte man, glaube ich, vor 3 Jahren oder 2 Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber 2% Menschen in Deutschland, die ein gesichert rechtsextremes Weltbild haben, und ein Jahr später waren es 8%. Das bedeutet, wenn das schnell steigen kann, kann das, glaube ich oder hoffe ich, auch schnell wieder sinken. Und selbst 8% gesichert Rechtsextreme sind nicht die 20%, die im Moment die AfD wählen würden. Das heißt, ja, es gibt diese Einstellung, es wird sie immer geben, aber es gibt eben auch einen Teil der Menschen, die die AfD wählt, aus Protest. Und dieser Protest müsste sich dann natürlich irgendwie anders Bann schlagen. Selbstverständlich würde das mit einem großen, großen gesellschaftlichen Konflikt einhergehen. Dem bin ich mir ja auch bewusst. Und deswegen sage ich ja, am besten wäre es, sie politisch zu bekämpfen. Und dennoch ist es aus meiner Sicht notwendig, dass, wenn die Demokratie tatsächlich gefährdet ist, dass man dieses Mittel nicht ausschließt.
Jetzt haben Sie gerade auch nochmal stark gemacht, dieses politisch bekämpfen. Ich fragt mich da manchmal, ob da nicht die Parteien, also jetzt die Ampelparteien, aber auch die verbliebenen Oppositionsparteien, noch viel stärker zusammenstehen könnten und sehr, sehr deutlich machen könnten, Leute, wir sind ein Bollwerk, eine Brandmauer gegen die AfD. Das wird ja jetzt klar, wir sind im Wahlkampf, das ist sicherlich nicht einfach, aber gerade bei diesem Thema, wenn man schon sagt, das ist wirklich extrem wichtig, weil da eine Partei agiert, die in Teilen wirklich gegen die Verfassung agiert, dann wäre das doch das Mindeste, dass da wirklich so eine Allianz der Demokratie sich bildet.
Absolut. Ich glaube, Friedrich Merz' Rede auf dem CDU-Parteitag war da ja auch in Teilen sehr selbstkritisch. Er hat gesagt, man hat den Rechtsextremismus jahrelang unterschätzt. Man kann daraus die Hoffnung ziehen, dass sich möglicherweise die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land vor der Bundestagswahl auf einen Wahlkampf einlassen, der eben nicht primär über beispielsweise Fragen der Migration geführt wird, die nun mal sehr stark polarisieren und wo die CDU natürlich auch immer in die Gefahr läuft, die Worte, Narrative der AfD mindestens in Ansätzen mit zu übernehmen.
Jetzt ist es ja, wenn wir so in die Geschichte schauen, so, dass es schon Verbotsverfahren gab und gerade die 2 gescheiterten NPD-Verbotsverfahren immer wieder als Argument angeführt werden, dass es doch nicht so eine gute Idee sein könnte, so ein AfD-Verbotsverfahren anzustrengen. Was entgegnen Sie dem denn?
Ich finde das total spannend, dass das immer wieder angeführt wird, weil ich bin nun keine Juristin, das muss ich vorweg sagen. Aber ich habe damals das 2. NPD-Verbotsverfahren als Journalistin sehr eng begleitet. Und damals war ja die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, die NPD ist verfassungswidrig, ist eine Partei, die die Abschaffung der Verfassung anstrebt, aber sie ist nicht wichtig genug. Deswegen wird sie nicht verboten. Beim ersten NPD-Verbotsverfahren wurde sie nicht verboten wegen des Einsatzes von V-Leuten. Also beides ist bei der AfD mutmaßlich nicht der Fall. Die AfD ist wichtig genug, das geben die Zahlen ohne Frage her. Und die AfD ist, denke ich, nicht von V-Leuten durchsetzt, kann sie ja auch noch gar nicht sein. Also von daher ist diese Argumentationslinie aus meiner Sicht ein bisschen löchrig.
Valerie Höhne von der Süddeutschen Zeitung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz ginge, dann würde der Mindestlohn in Deutschland steigen und zwar in 2 Schritten. Erst auf 14 Euro möchte er den erhöhen und dann auf 15 Euro. Valerie Höhne ist leitende Redakteurin beim SZ-Dossier und ich frage Sie einfach mal direkt, Frau Höhne, haben Sie ein Herz für 15 Euro Mindestlohn?
Ich persönlich Ja, weil ich glaube, dass der Lohnabstand, das Lohnabstandsgebot sehr, sehr wichtig ist in diesem Land. Und es gibt ja quasi keine andere Möglichkeit, denn das Bürgergeld ist vom Verfassungsgericht relativ eng festgestellt. Also das muss das Existenzminimum abbilden. Bei steigender Inflation wissen wir alle, haben wir weniger Kaufkraft bei gleichem Geld. Heißt, dieser Satz muss steigen, damit die Menschen weiter ihre Existenz sichern können. Wie also schafft man dann ein Lohnabstandsgebot, indem man den Mindestlohn erhöht? Ich halte das also für durchaus plausibel und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Argumente, vor allen Dingen der FDP im Moment, die ja auch sagen, sei der Mindestlohn schon relativ hoch im Vergleich, im internationalen Vergleich. Da gibt es unterschiedliche Stimmungen zu, aber so sieht es die FDP. Und zum Zweiten seien die Unternehmen ohnehin schon sehr gebeutelt von der Krise, von den Energiepreisen, allem Möglichen, kann man denen also noch zumuten, mehr Lohn zu zahlen. Beide Argumente finde ich relevant und dennoch halte ich das Lohnabstandsgebot für so zentral in unserer Gesellschaft, dass ich glaube, dass es das eben braucht, damit das Gerechtigkeitsgefühl hergestellt ist.
Jetzt ist der Mindestlohn momentan bei 12,41 Euro und es gibt ja auch eine Mindestlohnkommission. Die besteht aus einem Vorsitzenden, 6 stimmberechtigten ständigen Mitgliedern und 2 beratenden Mitgliedern aus der Wissenschaft. Die haben aber kein Stimmrecht. Und diese Kommission ist genau dafür da, um eigentlich das zu machen, was Olaf Scholz jetzt macht. So sagen es zumindest die Arbeitgeber, die ihm vorwerfen, dass er sich eben da in diese Arbeit der Kommission viel zu sehr einmischt und jetzt plötzlich da mit seiner Forderung reingrätscht in diese Arbeit, die auch schon eine Erhöhung vorsieht. Also es soll eine Steigerung auf 12,82 Euro Anfang 2025 geben.
Genau, das ist natürlich was anderes, 12,82 Euro oder 15 Euro, allein psychologisch und natürlich auch vom Geld her. Das ist ja völlig klar. Und es ist ja auch ganz interessant, er zieht ja damit die Entscheidung quasi wieder, er lädt sie wieder politisch auf. Das kann man falsch finden oder man kann das richtig finden. Denn eigentlich ist es aus meiner Sicht schon auch eine politische Debatte, wie hoch der Mindestlohn in diesem Land sein soll. Und natürlich sehen wir jetzt aber auch schon den Europawahlkampf auf der einen Seite und natürlich 2025 und den Bundestagswahlkampf. Olaf Scholz versucht, das haben wir in den vergangenen Wochen öfter gesehen, jetzt sozialdemokratische Pflöcke einzuhauen. An die Rente kann man nicht ran, der Mindestlohn muss erhöht werden. Man sieht jetzt quasi, das sind diese klassischen sozialdemokratischen Themen, die Olaf Scholz jetzt wieder stärker bespielt als in den vergangenen 2 Jahren, weil es eben jetzt auf die Bundestagswahl zugeht und weil die Grünen natürlich versuchen, genau hier reinzugrätschen. Und das darf die SPD aus ihrer Sicht auf keinen Fall zulassen, denn dann, wenn die Grünen es schaffen würden, sich irgendwie als soziale Partei zu inszenieren, dann wäre es für die Sozialdemokraten möglicherweise desaströs. Das können sie natürlich nicht wollen.
Ich werfe noch mal eine andere Partei rein, die auch sehr stark auch mit dem Mindestlohn Wahlkampf macht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das tritt ja erstmals bei der Europawahl an. Auch die machen dieses Thema sehr stark. Ich weiß natürlich, ich bin jetzt nicht intern in der SPD unterwegs und weiß nicht, wie sehr das auch als Angriff auf die eigenen Themen gesehen wird. Aber natürlich ist es eine Schnittmenge und eine, die man eben als Regierungspartei möglicherweise dann doch nochmal stark machen muss.
Absolut. Die SPD hat ja schon viele Wählerinnen und Wähler auch an die AfD verloren. Und glauben jetzt, denke ich, dass möglicherweise diese Wähler dann zu BSW wandern werden. Also sie haben sie vielleicht auch schon verloren. Natürlich wollen sie aber auch wieder zurückgewinnen, wenn sie vielleicht jetzt durch die ganzen Korruptionsvorwürfe doch abgeschreckt sind, AfD zu wählen. Dann sollen sie bitte zurück zur SPD kommen und nicht zu BSW gehen.
Jetzt möchte ich gerne noch einmal mit Ihnen auf ein Argument von den Arbeitgebern schauen. Sie haben ja gesagt, Sie können da irgendwie beide Seiten so ein bisschen verstehen. Jetzt gibt es einige, die wirklich sagen, Leute, Mindestlohn finde ich eigentlich total gut, aber ich kann in meinem kleinen Unternehmen dann die Anzahl der Arbeitsplätze nicht halten. Ich muss dann Arbeitsplätze abbauen, weil ich, wenn ich den Mindestlohn zahle, einfach höhere Personalkosten habe. Auch zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Minijobs, kann man auch diskutieren, ist das ein gutes Konzept oder nicht. Aber auch die, heißt es, würden dann teilweise wegfallen. Da ist natürlich, muss man auch immer die Rhetorik der Arbeitgeber dann auch nochmal vielleicht ein bisschen abziehen. Aber ich finde, das ist schon nochmal ein denkenswerter Punkt.
Absolut. Auf der anderen Seite haben wir inzwischen in Deutschland nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel. Wenn also einige Unternehmen ein bisschen abbauen müssen und andere dafür aufbauen, ist das natürlich schade für die einzelnen Unternehmen, aber für die Gesamtgesellschaft vielleicht nichts, was sie über Jahre dann tatsächlich lähmen würde.
Valerie Höhne ist leitende Redakteurin beim SZ-Dossier und verantwortlich für den täglichen Newsletter Platz der Republik und hier bei mir zu Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Vielen Dank bis hierhin. Valerie Höhne ist beim SZ-Dossier der Süddeutschen Zeitung leitende Redakteurin und sie ist mein Gast hier heute. Wir sortieren gemeinsam die Themen, die den Tag heute nachrichtlich so prägen. Heute Abend beginnt das Filmfestival von Cannes. 35.000 Gäste werden erwartet, zumindest was so die angeht, die da über den roten Teppich flanieren. Und die Schauspielerin Meryl Streep wird am Abend mit der Ehrenpalme für ihr schauspielerisches Lebenswerk ausgezeichnet. Und ich fand ganz interessant, was der künstlerische Leiter des Festivals im April bei einer Pressekonferenz gesagt hat. Der hat sich nämlich ein apolitisches Festival gewünscht. Und es könnte gut sein, dass das nicht klappt, Frau Höhne. Die Schauspielerin Judith Godrèche, die zeigt nämlich einen kämpferischen Kurzfilm mit dem Titel Moi aussi, also übersetzt Me Too, anlässlich der MeToo-Bewegung. Und zwar geht es da unter anderem auch um einen Fall, der sie selber betrifft. Sie hat nämlich unter anderem den Regisseur Benoît Jacquot angezeigt und wirft ihm vor, sie als 14-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Ich muss sagen, wenn man jetzt vergleicht, wie 2020 noch ein verurteilter Vergewaltiger wie Roman Polanski mit dem César ausgezeichnet wurde in Frankreich, hat sich in der Diskussion gerade bei Me Too oder Moi aussi doch ein bisschen was getan.
Ja, aber ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung noch mal ein bisschen eingelesen und gehört und ich war sehr überrascht, dass dass Benoît Jacquard, der Regisseur, der eine 6-jährige Beziehung mit ihr ja hatte, als sie 14 war, also von 14 bis 20 dann quasi, er bringt jetzt einen neuen Film raus und seine Hauptdarstellerin in diesem Film hat gesagt, sie möchte im Lichte der Vorwürfe eigentlich gar nicht, dass der erscheint. Und dann wurde ihr von einem anderen sehr einflussreichen Regisseur gesagt, dass sie das nur nicht wolle, weil sie eine schlechte Schauspielerin sei. Und wenn solche Argumente noch immer unwidersprochen wiedergegeben werden, dann glaube ich, sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Also ja, es hat sich was verändert. Und trotzdem ist die französische Filmbranche nach wie vor sehr von Männern dominiert, von Männern, die nichts Falsches darin sehen, auch mit sehr jungen Frauen zu schlafen, die mit ihren Hauptdarstellerinnen, die das zum Teil auch offen sagen, dass sie einfach mit ihren Hauptdarstellerinnen schlafen wollen, weil das sonst für sie irgendwie, naja, künstlerisch nicht so ergiebig ist. Und da muss man schon, da sollte die Frage erlaubt sein, ist das nicht ziemlich purer Sexismus und muss da nicht noch ganz schön viel mehr passieren, als dass quasi nur Roman Polanski nicht mehr geehrt werden kann.
Jetzt gibt es noch einen anderen, sage ich mal, gefallenen Star, nämlich Gérard Depardieu. Da war ja vor einigen Wochen die Schlagzeile, dass ihm eben auch einige Frauen, aber ganz konkret in diesem Fall zwei Frauen, sexuelle Übergriffe am Set vorwerfen. Da war die Dynamik so, dass der französische Präsident Emmanuel Macron zu Beginn sich total schützend vor ihn gestellt hat und gesagt hat, der hat total die Verdienste für Frankreich wirklich auch beigetragen und deswegen sollte man jetzt hier nicht so verdächtigen. Aber es ist tatsächlich jetzt Anfang Mai ein Prozess gestartet worden wegen sexueller Belästigung. Das heißt, am Ende ist es ja dann doch so, dass juristisch auch wirklich Schritte erfolgen.
Ja, und das ist auch gut so. Aber wie krass ist es, dass der französische Präsident, der ja bisher auch als Mann aufgefallen ist, der durchaus Frauenrechte sehr, sehr ernst nimmt und auch häusliche Gewalt und so weiter, da hat Macron auch viel gemacht in Frankreich, dass er sich schützend vor dieses französische Idol stellt. Was heißt das über diese Gesellschaft? Das bedeutet ja schon auch, dass er glaubt, dass es so wichtig ist, dass er diesen Mann, dessen Handlungen er bestimmt nicht gut findet, trotzdem beschützen muss, um seine Wählerinnen und Wähler nicht zu verlieren. Und das ist doch ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, icky.
Also, wenn man das übersetzt, so strange hätte ich jetzt was gesagt. Also komisch und hat ein Geschmäckle.
Genau, es hat ein Geschmäckle, genau.
Was denken Sie denn, hat sich aber international vielleicht auch wirklich, wenn ich sie als Frau persönlich frage, verändert. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass einfach diese Themen sehr viel schneller aufs Tableau kommen. Und ich hatte wirklich tatsächlich erst letztens, das war, würde ich sagen, einfach nur Sexismus. Da kam ich in ein Restaurant, das war schon geschlossen und ich habe gefragt, ist die Küche noch offen? Da sagte mir dann der Mann am Tresen, zum Putzen könnte ich da bleiben. Und wow, das ist ja wirklich weit davon entfernt, ne, von einem wirklich sexuellen Übergriff oder einer sexuellen Belästigung am Set. Mhm. Aber meine Konsequenz daraus, ich war sehr perplex, habe dann nur reagiert und gesagt, hatte ich jetzt eher nicht vor. Mich danach so ein bisschen geärgert, dass man da nicht noch mehr auf den Putz haut, aber habe es zumindest sehr schnell irgendwie mit mir vertrauten Personen geteilt und habe darüber gesprochen. Und ich glaube, das hätte ich früher vielleicht eher mit mir ausgemacht.
Ja, ich glaube, das ist ein total interessanter Punkt. Ich bin der Meinung, dass wir als Mädchen, wir sind glaube ich der gleiche Jahrgang oder ähnlich alt.
Ja, 91.
91,
ja.
Genau. Dass uns kaum beigebracht wurde, wie sprechen wir über sowas? Was ist überhaupt Alltagssexismus? Ist es in Ordnung, wenn mich ein Mann, der 10 Jahre älter ist als ich, zum Essen einlädt und küsst oder sowas? Oder ist es vielleicht in einem gewissen Alter auch noch nicht in Ordnung? Das sind ja Themen, die jetzt erst besprochen werden. Und die damals, also meine Erfahrung ist, auch aus meiner Jugend, dass wir wirklich kaum Sprache dafür hatten, um festzustellen, um irgendwie auch unter Freundinnen auszutauschen, wo beginnt Sexismus und wo ist es einfach nett und wo beginnt vielleicht dann auch die Schwelle zur Gewalt. Und das ist was ich hoffe, was wir unseren Kindern, unseren Töchtern und auch Söhnen ganz anders beibringen können.
Valerie Höhne, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die umstrittene EU-Asylreform, die wird heute voraussichtlich die letzte Hürde nehmen. Das EU-Parlament hat schon zugestimmt und heute gibt es einen Ministerrat in Brüssel. Der hat heute Vormittag begonnen und da soll die Reform dann angenommen werden. Die sieht vor, die Regeln für Migration in die EU deutlich zu verschärfen. Künftig sollen die Mitgliedstaaten zu einheitlichen Verfahren an den Außengrenzen verpflichtet werden, zum Beispiel, damit eben schnell festgestellt werden kann, ob Asylanträge begründet sind und wenn sie nicht begründet sind, damit die Geflüchteten dann schneller und direkt von der Außengrenze eben abgeschoben werden können. Das wird von Menschenrechtsverbänden sehr kritisiert, gerade diese haftähnlichen Bedingungen, die dann immer genannt werden. Und trotzdem ist das nach jahrelangem Ringen ein Kompromiss, der auf dem Tisch liegt und der geschafft ist. Valerie Höhne ist leitende Redakteurin beim SZ-Dossier und hier heute mein Gast, um auf diese Themen des Tages zu schauen. Frau Höhne, Sie haben gerade auch schon so mit dem Kopf gewiegt. Wie sehen Sie das denn? Ist das ein positiver Schritt, dass es einen Kompromiss gibt?
Ich glaube, wenn man das politisch betrachtet, dann ja. Das ist ein positiver Schritt. Die EU kann sich auf Sachen einigen. Die EU kann große und schmerzhafte Reformen machen. Ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, dass man es verbindet mit einer Wiedereinführung der staatlichen Seenotrettung, weil ich finde, dass es unserem Kontinent nicht gerecht wird und den Werten, die wir vertreten wollen als Europäerinnen und Europäer, nicht gerecht wird, dass wir hunderte Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen, tausende Menschen im Mittelmeer jedes Jahr ertrinken lassen. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass ja, man macht ein scharfes Asylrecht, man schottet den Kontinent ab, auch weil es politisch gerade Mehrheiten dafür gibt. Das ist schmerzhaft, aber das ist gerade so. Aber ich finde es sehr schade, dass es nicht geschafft wurde, überhaupt darüber nachzudenken, wie könnten wir denn diese furchtbaren Menschenrechtsverletzungen, die auf dem Mittelmeer passieren, mit den Pushbacks, mit den Schleusern, die Menschen wirklich abgründig behandeln, mit den Camps in Libyen. Wie kann man dem irgendwie Herr werden? Wie kann man hier Verantwortung übernehmen als Wertegemeinschaft Europäische Union?
Jetzt ist es aber trotzdem so, dass selbst eine grüne Außenministerin wie Annalena Baerbock sagt, das demonstriert jetzt Handlungsfähigkeit. Und Sie haben es gesagt, das war wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner. Aber die Alternative wäre wahrscheinlich auch, Stichwort Ungarn, das sehr, sehr viel blockiert hat, auch in den Verhandlungen, einfach anders nicht machbar gewesen.
Genau, und deswegen sage ich ja, politisch ist das auch ein wichtiges Zeichen. Da bin ich auch Annalena Baerbocks Meinung. Ich glaube auch, dass es für die Zukunft der Europäischen Union wichtig ist, dass man genau diese schwierigen, großen Fragen besprechen kann und dann auch zu Lösungen kommt. Das finde ich schon. Ich finde nur, dass es dass es einfach dem Kontinent nicht gut zu Gesicht steht, dass man diese Menschenrechtsverletzungen so hinnimmt und dass man als Kontinent, der sich ja auch durch die EU-Menschenrechtscharta als wertebasierter Kontinent empfindet, dass man quasi sagt, an den Außengrenzen ist Schluss. Also diese Rechte, die gelten für alle, die schon hier sind, aber außerhalb ist es uns egal.
Die Hoffnung ist ja, dass dann eben am Ende wirklich nur die sich auf die Reise machen, die auch die Berechtigung haben, die eben auch Aussicht auf Asyl haben.
Genau, aber trotzdem hätte man aus meiner Sicht auch dann gerade, ja, wenn man sagt, das werden ohnehin weniger, hätte man ja sowas wie Frontex wieder einführen können. Es ist ja nicht so, dass es das noch nie gab. Es sind Missionen, die ausgelaufen sind. Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Das ist nichts, was ich hier jetzt vorschlage, ist überhaupt nichts Radikales, es ist nicht revolutionär. Das war jahrelang, war das so. Und das ist jetzt in diesem politischen Klima, wird das als radikal gesehen, Menschen auf dem Mittelmeer nicht ertrinken zu lassen. Und das finde ich irgendwie bemerkenswert.
Jetzt ist ich würde gerne einmal den Schritt weitergehen zu den Menschen, die schon angekommen sind. Ein Punkt der Reform sieht ja auch eine Verteilung der Geflüchteten innerhalb der EU vor. Also die EU-Binnenländer sollen künftig der Aufnahme zustimmen von einer bestimmten Quote. Das soll dann eben so eine bestimmte Zahl festgelegt werden, die jedes Land aufnehmen kann, auch kapazitätsmäßig. Staaten, die sagen, nö, will ich nicht oder die weniger aufnehmen sollen, entweder Sachleistungen erbringen oder 20.000 Euro pro nicht aufgenommenem Geflüchteten zahlen. Das finde ich grundsätzlich schon ein Kompromiss, der einfach auf Gerechtigkeit basiert. Und wir haben es ja gesehen, bis jetzt war es so, dass in Griechenland und Italien einfach die Belastung viel, 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 viel höher war. Nur ist es auch da wieder eine Frage der Umsetzung. Also ich sehe jetzt schon auch Ungarn, die halt sagen, ja, zahle ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht.
Und dann muss die EU eben schärfer werden und Sanktionen verhängen. Und der Hebel der EU ist Geld. Und auch Ungarn möchte das europäische Geld haben. Dem ist, glaube ich, ja, das ist der Hebel und das ist die Machtoption. Und die EU muss gewillt sein, diese auch zu tätigen.
Wenn Sie jetzt hier zugehört haben und Einwürfe hätten, Gedanken hätten, Fragen hätten, dann gibt es für Sie ja regelmäßig die Möglichkeit, hier bei uns live auch dabei zu sein in der Sendung und mitzudiskutieren. Das können Sie am Samstag wieder im Humboldt-Forum in Berlin. Da empfängt mein Kollege Corbinian Frenzel Wolfgang Thierse, den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestags. Und da geht es kurz vor 12 los, vor Ort im Humboldt-Forum oder im Livestream mit Video oder auch einfach im Radio, wie Sie mögen. Seien Sie herzlich willkommen und mehr Infos finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Valerie Höhne ist leitende Redakteurin beim SZ-Dossier und verantwortlich für den Newsletter Platz der Republik. Der kommt seit kurzem und seit sie dorthin gewechselt ist vom Tagesspiegel jeden Werktag. Und Frau Höhne.
Können Sie abonnieren.
Genau, SZ-Dossier, Platz der Republik heißt der. Und Frau Höhne, Sie haben ein Thema mitgebracht. Das war nicht Teil des Newsletters heute. Sie wollen gerne, wir haben ja verschiedene Rubriken hier, die wir Ihnen anbieten. Sie wollen gerne den Blick aus Ihrem Fenster teilen. Wo schauen wir denn da heute hin?
Auf unsere Kita. Meine Tochter geht in eine ganz tolle Kita, muss ich sagen, die in freier Trägerschaft ist und die nicht so viel Geld vom Berliner Senat bekommt, weswegen die Erzieherinnen und Erzieher regelmäßig streiken gehen. Und ich glaube, das ist natürlich ein sehr lokales Thema, das ist jetzt wirklich die Welt vor meinem Fenster, aber es zeigt natürlich ein größeres Problem, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch wie wir Pflegeberufe im weitesten Sinne bezahlen. Auch hier wieder geht es aus meiner Sicht auch um Sexismus. Warum bezahlen wir Erzieherinnen nicht so gut wie beispielsweise Gymnasiallehrer, die zumindest in der Vergangenheit häufiger Männer waren, obwohl doch diese frühkindliche Bildung so wichtig ist. Und ich merke das gerade bei mir in der Kita, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kita, die einfach unheimlich viel mit den Kindern machen, die so viele Ideen haben, die so viele pädagogische Konzepte haben und so wertvolle Dinge umsetzen. Und da frage ich mich schon, warum wir dem nicht als Gesellschaft mehr Wertschätzung entgegenbringen können.
Und ich nehme an, Sie haben ja eine Leitungsfunktion beim SZ-Dossier, dass das sich natürlich auch auf Ihren Arbeitsalltag auswirkt.
Ja, natürlich. Ich muss aber sagen, das Schöne an einem Newsletter, der morgens erscheint, ist natürlich, dass ich auch abends schreiben kann. Das heißt, ich habe nachmittags auch ein bisschen Zeit für mein Kind und das freut mich auch sehr und ist für mich eine ganz große Bereicherung. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen verschiedene Punkte dazu. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es total wichtig, dass Frauen arbeiten können und sich und ambitionierte Frauen nicht als was Negatives gesehen werden, sondern als was Positives, als was Bereicherndes. Das ist immer noch oft nicht der Fall. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir darüber reden müssen, wie viel Zeit wollen wir denn mit unseren Kindern haben, weil Zeit ist eine sehr wertvolle Ressource und unsere Kinder sind auch nur einmal klein und dann sind sie groß. Und das möchte man natürlich auch erleben. Und ich glaube, darüber zu sprechen, allein darüber zu sprechen, ist noch relativ neu. Das passiert noch gar nicht so oft. Wir haben Annalena Baerbock hier schon mal erwähnt, die Außenministerin, die macht das relativ viel und erzählt ja auch von den Schwierigkeiten manchmal oder rekurriert auf sich als Mutter. Und das finde ich ehrlich gesagt auch bewundernswert, weil ich glaube, dass es sonst in der Spitzenpolitik kaum jemanden gibt, der das macht. Also ich habe Ursula von der Leyen nicht im Ohr, wie sie sagt, mit meinen 7 Kindern, das war total schwierig und es war für mich auch schmerzhaft.
Eher im Gegenteil. Ich habe da dann Stimmen im Ohr, die sagen, ah, die Frau hat, muss sich finanziell keine Sorgen machen, die kann da Nannys zahlen. So.
Genau, genau. Und ich meine, aber es ist ja immer eine Abwägung. Wir wollen ja, und es muss jede Frau und jeder Mann für sich selber entscheiden, wie viel Familienzeit will man und wie viel möchte man arbeiten. Aber es muss diese Diskussion darüber, dass das schwierig ist und dass das auch schmerzhaft ist, dass es immer ein Kompromiss ist und dass es immer ambivalent ist. Ich glaube, die Diskussion müssen wir führen.
Ich habe letztens eine Diskussion erlebt, da ging es um Frauen in Führungspositionen im Bereich Naturschutz. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wenig das wirklich Thema ist. Weil da ging es ganz konkret auch um persönliche Werdegänge und Geschichten von Frauen, die eben schon in Führungspositionen sind. Und eine Frau auf dem Podium hat gesagt, ich habe eigentlich bislang oder zumindest lange in meiner Karriere auch fast nicht über meine Familie gesprochen. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie das jetzt zum Teil als Chefin auch ändert und anders macht, weil sie eben sagt, ich bin auch ein Mensch, ich habe manchmal schlaflose Nächte, ich habe blöde Nächte und bin froh, dass ich aufstehe und irgendwie verwuschelt um 9 gerade so im Teams-Meeting sitzen kann sozusagen. Und ich fand das total beeindruckend, weil sie eben sagt, ich bin Chefin und Mutter und als Chefin ist es mir auch total wichtig, das auch kommunizieren zu können. Natürlich heißt es, und gleichzeitig aber auch leistungsfähig zu sein, ne? Aber eben auch zu sagen, ey, heute bin ich einfach mal müde, ich hänge halt heute Abend vielleicht noch was dran, aber jetzt muss ich nochmal 2 Stunden schlafen oder so.
Es gab einfach jetzt eine lange, lange Zeit, wo Frauen zwar Kinder bekommen haben, aber quasi nicht darüber gesprochen haben, wenn sie Karriere gemacht haben. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo wir über beides sprechen können und wo wir diese Ambivalenzen auch aushalten können. Ich muss da kurz, ein kurzer Werbeblock für Anna Klaus, meine frühere Spiegelkollegin. Ich war früher beim Spiegel, die ein Buch schreibt, Mein Mann ist die bessere Mutter und das kommt im Oktober raus. Ich freue mich sehr auf dieses Buch und ein anderes Buch, was ich hier an dieser Stelle gerne empfehlen würde, ist von Theresa Bücker, Alle Zeit, weil sie eben genau dieses Thema nochmal aufmacht. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Was heißt ambitioniert sein? Was heißt Karriere machen? Was heißt, was bedeutet es irgendwie, Sichtbarkeit zu haben als Mutter und aber auch als, als natürlich Führungskraft, als ambitionierte Person, als ehrgeizige Person? Und das auch, es ist ja interessant, finde ich, weil es ist ja beides negativ behaftet. Es ist negativ behaftet, eine ehrgeizige Frau zu sein. Das ist schon mal per se nicht so gut. Dann noch eine ehrgeizige Mutter zu sein, so um Gottes Willen, da kann man sich ja gar nicht um sein Kind kümmern. Und natürlich will man sich trotzdem um sein Kind kümmern. Mir ist das total wichtig. Das ist für mich wirklich so. Das Wichtigste auf der Welt ist diese Vereinbarkeit irgendwie hinzukriegen. Und trotzdem diese Ambivalenz, die das mit sich bringt, auch ausdrücken zu können, darüber sprechen zu können, das, glaube ich, haben wir in der Gesellschaft noch nicht genug getan.
Und ich sage an dieser Stelle danke, Valerie Höhne, leitende Redakteurin beim SZ-Dossier. Danke für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.